Wir begrüßen ganz herzlich unsere Gäste hier im Studio von der Volkshochschule Tübingen. Susanne Walzer, Inken Bachmann, Jonathan Kuhn, Alexander Ries und Lena Ohr. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo, guten Morgen.
Und die Volkshochschule Tübingen feiert das 70-jährige Jubiläum. Dieses Jahr ist es soweit. Wie hat es damals angefangen vor 70 Jahren? Was wissen Sie da noch?
Ja, ich glaube, da kann ich am besten was dazu sagen. Die Volkshochschule wurde am 13.03.1947 gegründet und sie wurde gegründet als eine von vielen Volkshochschulen in dieser Zeit nach dem Krieg. Viele Volkshochschulen gab es auch schon vorher und die Aufgabe der Volkshochschule war damals natürlich einmal die Demokratie wieder zu stärken, wieder einzuführen und die politische Bildung, die ja durch die vielen Jahre im Zweiten Weltkrieg und durch das Nazi-Regime völlig ins Hintertreffen geraten war und völlig falsch, wieder auf den richtigen Stand der Dinge zu bringen. Aber man muss auch sagen, viele Menschen hatten nicht die Gelegenheit, im Krieg in eine Schule zu gehen oder die Schule regelmäßig zu besuchen. Und unser erstes Volkshochschulprogramm zeigt auch ganz deutlich, wie viele Kurse da tatsächlich mit beruflicher und schulischer Bildung zu tun haben und eben Orientierungswissen vermitteln für die Zeit, in der die Volkshochschule damals war. Das ist eine Aufgabe, die wir heute immer noch haben. Wir vermitteln immer analog zur Zeit, in der wir uns befinden, wichtiges Orientierungswissen. Wir hören nachher aus den Fachbereichen, wie das heute aussieht. Damals war es aber zum Beispiel technisches Zeichnen, damals wie heute Englischkurse und Französischkurse, Rechenkurse. Heute haben wir Kurse mit Grundrechenarten natürlich auch für Menschen, die nicht lesen und schreiben können und nicht rechnen gelernt haben. Aber wie gesagt, immer zugeschnitten auf unseren jeweiligen aktuellen Zeitraum, in dem wir uns befinden. Die erste Volkshochschule, die gegründet wurde, die befand sich damals im Silbergässle, wenn ich es richtig noch auswendig weiß. Wir finden die Gebäude der Volkshochschule alle auf unserem Cover vom neuen und aktuellen Programmheft. Und eine der ersten Volkshochschulleiterinnen war auch eine Frau, die Else Bergmann. Aber die war nicht Leiterin im Gründungsjahr.
Die Volkshochschule hat ja auch bestimmte Leitlinien, dieses Orientierungswissen vermitteln, aber da zählt noch mehr dazu. Wo kommt das her und was, wofür steht das nochmal alles?
Wir haben eine Satzung und wir haben ein Leitbild. Ich habe jetzt die Satzung heute nicht mitgebracht, aber bei uns ist es so, wir setzen uns ein und das sieht man auch sehr schön in unserem Flyer zum Semesterschwerpunkt, dass wir einfach alle Menschen erreichen wollen. Bildung für alle ist ein ganz wichtiger Punkt, um das mal in einem Satz zu sagen, dass wir im Geiste der Humanität und der Völkerverständigung unterwegs sind, dass wir religiös und politisch unabhängig sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dass wir versuchen, wirklich alle Menschen zu erreichen und frei und offen zu sein für alle Bürgerinnen und Bürger in Tübingen. Und das hat sich heute wie damals nicht geändert. Und die politische Bildung ist eben eins unserer wichtigen Kernaufgaben.
Wo kommt das, der Gedanke der Volkshochschule, wo kommt das insgesamt her? Ist das hier in Deutschland geboren oder?
Nein, das ist entstanden in Dänemark, wenn ich es richtig weiß. Und das, die ersten Volkshochschulen, Grundtvig, ist da so ein Stichwort. Das sind heute ja noch Programme, die aufgelegt werden im europäischen Rahmen. Ich weiß aber jetzt im Moment nicht genau, wann die entstanden sind. Wenn die Kollegin Sabine Haug da wäre, die wüsste das ganz genau, die bei uns den Fachbereich Sprachen leitet, weil die hat dazu eine Arbeit geschrieben. Ist ganz spannend. Da kann man die Frau Haug auch dazu befragen.
Aber eine schöne Sache und ja einfach auch eine lange Geschichte, die dahinter steckt. Wie viele Fachbereiche haben Sie aktuell? Wie viele Menschen arbeiten auch in der Volkshochschule? Es ist ja im Prinzip ein Riesenbetrieb.
Ne? Ja, es ist ein Riesenbetrieb. Man muss jetzt sagen, wir haben die Fachbereiche, ich lese die einfach mal vor, Gesellschaft, Politik, Umwelt, dann Kultur und Kreativität, Gesundheit, Sprachen. Die Sprachen haben wir unterteilt in Deutsch- und Integrationskurse, die EDV und die berufliche Bildung. Und dann haben wir, das ist kein eigener Fachbereich, aber noch den großen Bereich der Außenstellen. Und wer bei uns arbeitet, wir haben natürlich vor allen Dingen, und ich möchte die deswegen auch zuerst nennen, unsere vielen Kursleiterinnen und Kursleiter. Wir haben pro Semester circa 450 Kursleiterinnen und Kursleiter im Einsatz, die das auf Honorarbasis machen. Und davon sind, ich glaube, 342 Frauen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die überwiegende Anzahl sind Frauen. Und viele unserer Kursleiterinnen und Kursleiter, und das muss ich hier einfach sagen und hervorheben, die arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren bei uns. Die Kursleiterin, die am längsten bei uns ist, was wir jetzt rausgefunden haben, die ist 46 Jahre an der Volkshochschule in Tübingen auf Honorarbasis, ja. Und das ist so, die hat immer volle Kurse. Und das ist auch so ein Markenzeichen der Volkshochschule. Wir stehen für Bildung, Beratung und Begegnung. Und viele Kurse sind auch schon sehr, sehr lange zusammen. Und die sind mit ihrem Kursleiter, ihrer Kursleiterin zusammengewachsen. Und das ist eine ganz große Qualität, dass wir diese Kursleitenden haben. Und wir sind uns dessen sehr, sehr bewusst. Und ich nenne die deswegen extra zuerst, denn die sind für die Menschen die Volkshochschule vor Ort. Wir sind natürlich auch wichtig, wir organisieren das Ganze. Aber identifizieren tun sich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer mit ihren Kursleitenden. Denn wir sind ja nicht nur in unserem Unterrichtsgebäude in Loretto, sondern wir sind ja auch in Turnhallen oder in anderen städtischen Räumen, die wir anmieten. Und da steht dann die Kursleiterin oder der Kursleiter für die Volkshochschule und repräsentiert uns. Und das machen die super. Und wir würden uns sehr, sehr wünschen, wir könnten denen ein höheres Honorar bezahlen. Das wollte ich nur dazu sagen. Das ist eine Arbeit, die mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Engagement, die bilden sich immer weiter, die sind qualitativ wirklich hochwertig ausgebildete Lehrkräfte und da sind wir eine Volkshochschule von vielen, wo das so ist und deswegen kommen die zuerst. Dann haben wir natürlich einen Verwaltungsapparat und wir sind in der Hauptstelle circa 25 Menschen. Ich weiß es im Moment nicht genau, weil wir immer nach Stellen und Köpfen unterscheiden und von daher ein Team rund 25, dann fallen mal wieder welche weg, kommen wieder welche dazu, ja.
Wie wird man denn Kursleiter, Leiterin bei Ihnen? Kann man sich da bewerben? Und
ja, da kann man sich bewerben. Wir haben auf unserer Homepage auch Informationen dazu. Man kann in den Fachbereichen auch anrufen. Da finden wir auch im Programmheft, finden wir da Telefonnummern. Und es ist so, grundsätzlich sollte man Lust und Freude daran haben, Erwachsenen etwas zu vermitteln. Und der Knackpunkt ist, wir haben heterogene Kursgruppen. Das bedeutet, bei uns kommen Leute nicht mit demselben Wissensstand. Da muss jemand Freude daran haben, diese heterogenen Gruppen, die sich da auch begegnen, zu handeln. Man braucht im Idealfall Erfahrung in der Erwachsenenbildung, die man uns nachweisen muss. Da ist es auch so, dass wir Fortbildungen anbieten, wenn die Leute da noch Bedarf haben, dass wir die nachschulen. Dann braucht man fundierte Sachkenntnisse des Gebiets, was man unterrichten möchte. Dann gibt es Spezialgebiete auch, wo man noch bestimmte Qualifikationen extra braucht, zum Beispiel die Kurse für Deutsch als Fremdsprache vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Für EDV brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, kann Herr Ries nachher was dazu sagen, aber eben fundierte Fachkenntnisse in dem Gebiet, was man vermitteln will. Man braucht die Fähigkeit, einen Sachverhalt gut und klar verständlich darzustellen. Und wenn man das alles mitbringt, dann braucht man auch ein paar gute Ideen, weil da freuen wir uns drüber, wenn jemand kommt und sagt, ich habe euer Programm angeguckt und da sehe ich, das habt ihr noch nicht. Und das finden wir super und dann probieren wir das auch unter Umständen sehr, sehr gerne aus, wenn alle anderen Bedingungen stimmen.
Und wie kann man denn diese fundierten Kenntnisse überprüfen oder auch nachweisen? Also verlangen Sie einen Abschluss an der Uni oder was hätten Sie da gerne?
Ja. Das ist jetzt ganz spannend. Sie fragen die Sachen, die ich auch immer frage, wenn sich jemand als festangestellter Mensch bei uns bewirbt. Sage ich immer, wie überprüfen Sie denn die Qualifikationen unserer Kursleitenden? Einmal natürlich durch Zeugnisse. Das ist einfach so. Wir lassen uns schon Sachen vorlegen und es gibt ein sogenanntes Portfolio für Kursleitende. Das ist vom Deutschen Volkshochschulverband entwickelt worden. Da kann man auch abprüfen, welche Qualifikationen man sich vorlegen lassen will, so checklistenartig. Dann auch Erfahrungen von anderen erwachsenen Bildungseinrichtungen, müssen ja nicht immer nur Volkshochschulen sein, nachgewiesen durch Bescheinigungen, durch Zeugnisse. Das gucken wir uns sehr genau an, weil wir einfach Wert darauf legen, die Leute bezahlen ja auch Geld, auch wenn wir sagen, Bildung für alle zu erschwinglichen Preisen, muss ja das Preis-Leistungs-Verhältnis unbedingt stimmen. Also im Grunde genommen machen wir dasselbe, was jeder Arbeitgeber macht, der jemanden einstellt, nur das sind freiberufliche Honorarkräfte. Wir überprüfen deren Qualifikationen anhand von Zeugnissen, anhand von Universitätsabschlüssen, anhand von anderen Abschlüssen, weil wenn jemand als Handwerksmeister, was wir auch sehr, sehr gerne haben, sagt, ich unterrichte Leute in der Druckerkunst oder im Schreinern eines Stuhls, dann brauchen wir von dem einen Nachweis, dass er das auch tatsächlich gelernt hat. So, Dann gibt es aber auch Fälle, wo wir sagen müssen, da sind Leute noch in der Ausbildung, die können etwas ganz besonders gut und die können uns das glaubhaft darstellen, wenn ich an die ganzen Upcycling-Geschichten denke. Da gibt es ja oft keine einschlägigen Ausbildungen. Und auch da schließen wir nicht aus, dass jemand Kursleiterin oder Kursleiter wird. Da macht jemand dann erstmal ein Praktikum bei einem versierten Kursleiter, guckt sich an, wie machen die das, und dann bieten wir Fortbildungen an auf Verbandsebene, auf regionaler Ebene, wo jemand dann auch lernen kann, wie man mit Gruppen umgeht, wie man Unterricht gestaltet, und dann evaluieren wir die Kurse und sprechen auch mit den Kursleitenden, und die Fachbereichsleiter und Fachbereichsleiterinnen haben auch Tipps. Die gucken sich an, wie sieht die Ausschreibung aus, die uns jemand vorschlägt, was wollen die an den ersten Terminen machen mit den Leuten im Unterricht, und das spricht man alles durch, bevor das Angebot ins Programmheft kommt. Und da hat man sehr viele Stellschrauben, um die Qualität wirklich so zu halten und immer noch zu verbessern, weil das ist natürlich unser Ziel.
Und warum sind es denn überwiegend Frauen, die bei Ihnen Kurse anbieten? Wissen Sie das?
Die Weiterbildung ist generell ein weibliches Phänomen im Moment, muss ich sagen. Es verändert sich jetzt etwas, wo die Menschen älter werden, und in Tübingen haben wir natürlich die günstige Situation. Wir haben durch die Uni viele Möglichkeiten, sehr qualifizierte Kursleiterinnen und Kursleiter zu bekommen. Aber früher war es so, ganz früher, viele Frauen waren eben nur halbtags tätig und hatten noch Zeit, nebenher etwas zu machen. Dann war da einfach viel an Potenzial bei früheren Lehrerinnen und Lehrern, die das gemacht haben. Und Frauen sind offensichtlich auch in dem Bereich interessierter gewesen. Wir haben auch überwiegend, wir haben 75% Teilnehmerinnen. Und wir versuchen natürlich, Männer zu erreichen, aber das dauert ein bisschen. Es gibt bestimmte Kurse, das sind so Renner für Männer, sag ich mal, zum Beispiel Heizungssysteme im Vergleich, da hat man dann die Männer. Auch im EDV-Bereich haben wir da eine gute Durchmischung, aber in Gesundheitskursen, da kommt es eben sehr darauf an, wir haben Kurse auch für Männer, aber Männer haben da auch andere Ansprüche, kann Herr Kuhn nachher was sagen, wenn die in einen Gesundheitskurs gehen, weil die haben ja nun auch einen anderen Körperbau, und ja. Weiterbildung ist überwiegend weiblich, aber ich will daraus jetzt keine tiefergehenden Schlüsse ziehen.
Ja, finde ich aber interessant irgendwie, ja.
Herr Ries, wie sind Sie denn Bereichsleiter für die EDV geworden?
Ja, ich habe mich ganz klassisch darauf beworben. Also ich habe die Ausschreibung gesehen und habe mich dann gemeldet. Und dann wurde ich eingeladen und dann gab es ein Vorstellungsgespräch. Und da habe ich offensichtlich eine nicht zu schlechte Figur gemacht und dann habe ich den Job bekommen. Und das ist jetzt 1,5 Jahre her.
Und das gehört alles dazu. Das ist ja ein großer Bereich dann auch, ne? Also ja, sehr umfassend und sehr viel passiert, sehr viel Neues.
Ja, also das ist tatsächlich eine der Herausforderungen, die man in dem Bereich hat, weil die digitale Entwicklung ist so unglaublich schnell. Also wenn man sich überlegt, das Telefon hat, um 100 Millionen Leute zu erreichen, über 80 Jahre gebraucht. Jetzt braucht eine App auf dem Handy wie Candy Crush Saga, das ist ein kleines Spielchen, braucht 1,5 Monate. Da kann man sich vorstellen, wie rasant das nach vorne geht. Also wenn man da nicht am Ball bleibt und weiterhin weiß, welche Software wird verwendet, welche Herausforderungen stehen am Arbeitsmarkt den Leuten gegenüber, Da gibt es dann eben kein Zurück. Also das ist eben auch bei der technischen Entwicklung. Man muss da mitgehen. Also auch, wo sich jetzt die Robotik hinbewegt oder auch zum Beispiel die Smartphone-Kurse. Wir haben natürlich auch sehr viele Ältere, die gerne jetzt in die Welt der Smartphone einsteigen und da gerne mitmischen wollen oder mit ihren Enkeln kommunizieren wollen. So bieten wir da jetzt jede Menge Kurse, gerade für Ältere an. Aber auch für Jüngere, die auch noch nicht so mit dem Smartphone zu tun gehabt haben, gibt es auch sehr viel. Also ja, die Palette ist sehr breit gefächert, was das angeht. Also ob es jetzt in den beruflichen Bereich geht, wenn man zum Beispiel mit professioneller Software arbeitet, mit Adobe-Programmen zum Beispiel, mit InDesign, mit Photoshop oder so etwas, was dann auch wieder in den kreativen Bereich ein bisschen geht, aber auch zum Beispiel, wenn man so etwas macht wie ganz normale Bürotätigkeiten, geben wir eine ganz große Palette an Office-Kursen. Oder auch, wir haben auch ganz neu ein digitales 1x1. Das ist ein neues Kurskonzept, da darf jeder sein Gerät mitbringen und ganz speziell Fragen dazu stellen, weil wir haben da einen ganz großen Bedarf, dass man eben ganz spezielle Fragen zu den einzelnen Geräten hat und wir haben da die Möglichkeit, ganz speziell darauf einzugehen und dann gemeinsam anhand dieser Frage so ein digitales Einmaleins zu lernen sozusagen. Also wie kann ich sicher im Internet surfen, wie kriege ich meine E-Mails so organisiert, dass es nicht immer wie im Chaos endet. lauter solche Dinge, ja.
Wie verschaffen Sie sich den Überblick über diese ganzen neuen Entwicklungen? Das ist ja auch eine Aufgabe, die nie endet eigentlich, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Braucht man auch Struktur?
Da braucht man auch Struktur, ja, auf jeden Fall. Also das mache ich natürlich hauptsächlich übers Internet. Also oder Fortbildungen. Also auch im Bereich, die Volkshochschule selbst bietet ganz viele Fortbildungen. Auch für uns Fachbereichsleiter gibt es da ganz viele Wege und sich da weiterzubilden in den Bereichen und auch auszutauschen. Also wir sprechen natürlich da auch mit, also durch Gespräche kommt man da sehr viel weiter, als wenn man immer nur alles nachliest, weil gerade wie das in der Praxis später aussieht, ist eine ganz andere Sache. Wenn uns Silicon Valley etwas vorgibt, heißt das noch lange nicht, dass das hier in Tübingen angekommen ist. Also da sind manchmal die Träumerei der digitalen Entwicklung hängt ganz oft an der Realität, bleibt sie hängen. Also das merken wir immer wieder. Auch die Kursleiterinnen berichten, dass auch wenn man von Digital Natives spricht, dann ist das gar nicht so weit hergeholt. Ist das noch gar nicht so. Also man kann zwar sagen, sie können mit Minecraft umgehen und können ganz toll auf dem Handy spielen, aber wenn sie mal eine Excel-Tabelle anlegen müssen oder mal einen Serienbrief ausdrucken, dann ist schon die ganz große Hürde da.
Und Sie selber bieten ja auch Kurse an, haben Sie vorher erzählt.
Ne? Ja, habe ich ganz kurz erzählt. Also ich mache ganz wenige kleine Kurse und zwar biete ich einen Kurs, eine Kaufberatung für Smartphones an. Da kann man sich sehr günstig informieren, was für ein Smartphone oder doch vielleicht besser ein Tablet oder ein E-Reader man sich besorgt, was denn besser passen könnte und dass man sich nicht dort einen Vertrag einhandelt, der einen sehr viel Geld kostet jeden Monat. Davor probieren wir die Leute zu bewahren. Das ist also auch eine Verbraucherberatung.
Oh, da hätte ich mal zu Ihnen kommen sollen.
Ja, genau. Und dann mache ich noch einen YouTube-Workshop am Girls Day. Der ist im April. Der ist allerdings schon fast ausgebucht. Ich glaube, es gibt noch zwei Restplätze oder einen. Ich muss mal aktuell schauen. Aber ja, genau. Und das ist aber auch ein Workshop, der ist so beliebt, den werden wir wohl wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausbauen, weil das einfach gerade ein ganz aktuelles Thema ist.
Wie sieht's aus mit der Hardware und der Software, die Sie selber vor Ort benutzen? Da muss man ja auch immer wieder nachrüsten und investieren und Lizenzen besorgen. Mhm. Oder gibt es da auch dann eben freie Software, freie Betriebssysteme? Nutzen Sie Linux?
Also das ist ganz gemischt. In unseren Kursräumen haben wir sehr moderne Ausstattung. Also die PCs dort, die haben alle Software vorinstalliert. Die haben das komplette Office-Paket, also Word, Excel, PowerPoint, aber auch die komplette neue Adobe Cloud Creative Suite. Das bedeutet, da ist InDesign dabei, da ist Adobe Muse dabei, Dreamweaver, Illustrator, Photoshop, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, Lightroom, also um Fotos schöner zu machen, Fotos professionell zu bearbeiten. Das ist alles dort drauf. Dazu bieten wir auch zum Großteil davon Kurse an. Und diese Lizenz ist nicht günstig, deswegen ist es auch da eine ganz große Herausforderung, dass wir da genug Kursteilnehmer bekommen, dass die Kurse voll werden, dass wir da die Lizenzgebühren auch wieder reinbekommen. An den PCs selbst, von den Mitarbeitern, haben wir tatsächlich sehr viele freie Software. Also da verwenden wir Firefox und Thunderbird und sind damit eigentlich auch sehr zufrieden.
Und bei der Beratung dann auch, oder wenn es dann um Marken auch geht, sind da gewisse Konflikte dann auch? Gibt's
ja,
da Konflikte?
Ja, da gibt es natürlich immer Konflikte. Also iPhone und Android und Windows Mobile stehen sich da in ständigem Konkurrenzkampf. Also deswegen bieten wir auch iPhone-Kurse an und Android-Smartphone-Kurse als unterschiedlichste Varianten. Also selbst so im Kurs oder auch in der Kaufberatung kommt es gar nicht so sehr zum Tragen. Die Leute wollen ein Gerät haben, mit dem sie umgehen können. und was simpel zu bedienen ist. Und da mache ich als verschiedene Vorschläge, als auch also iPhone, als auch Android-Smartphones oder auch Windows-Phones können sehr gut bedienbar sein. Also da kommt es jetzt nicht so sehr auf das Betriebssystem an. Inzwischen sind die so weit entwickelt, dass man damit auch als nicht so schnell Lernender ganz gut zurechtkommt.
Wie sieht's aus? Macht die Industrie Lobbyarbeit bei Ihnen oder sind Sie gerade?
Bekommen Sie iPhones zugeschickt?
Oder ist da die Volkshochschule noch ein zu kleiner Player?
Nee, da geht's gar nicht um zu kleiner Player, glaube ich. Also das als das wir da ja auch das gar nicht machen würden. Also von daher, ja, das würden wir sofort ablehnen. Von daher wäre das gar nicht, trauen die sich, glaube ich, gar nicht.
Aber gab auf uns auch keinen Versuch.
Was wir natürlich machen ist, ich habe tatsächlich schon, also die Initiative des Fairphones finden wir ganz spannend und haben auch schon dort angefragt, ob die nicht mal gerne bei uns vorbeikommen wollen. Vielleicht hören sie uns jetzt hier, kommt doch mal bei uns in der Volkshochschule vorbei. Wir würden gerne das Projekt vorstellen, weil wir es ganz interessant finden. Und gerade in Tübingen ist das natürlich ein ganz gutes Thema. So haben wir auch zum Beispiel Handysammelaktionen bei uns in der Cafeteria. Wir haben übrigens eine ganz schöne Cafeteria, die wurde noch gar nicht erwähnt. Die ist ganz fantastisch, ein toller Ort der Begegnung. Und dort kann man alte Handys abgeben und die werden dort gesammelt und dann verschrottet oder eben die Einzelteile wieder verwertet. Da sind ja seltene Erden drin und so weiter.
Wer macht das dann? Gibt er dann weiter?
Das geben wir weiter, ja. Frau Walser weiß es vielleicht genauer. Ja.
Also das DFAM, von da ging diese Aktion aus. Die Sammelbox selber kommt von der Telekom, die auch wieder einsammelt, weil die Daten natürlich auch vernichtet werden müssen, wenn da je noch irgendwas drauf wäre. Das ist auch eine ganz sichere Sache. Man kann das tagsüber zu den Öffnungszeiten der Anmeldung abgeben. Da kann also auch keiner irgendwas rausnehmen oder so. Und dann, wie gesagt, wird das wieder aufbereitet und wir haben dazu auch immer wieder Vorträge.
Und was passiert da mit den Handys? Also werden die teilweise auch dann wieder in den Umlauf gebracht? Oder?
Ja, das sind dann die Teile darin, die man weiterverwenden kann, wie die seltenen Erden und so weiter und so fort. Und wir sind natürlich in dem Bereich, Volkshochschule ist auch immer darauf bedacht, aktuelle Strömungen wie jetzt auch Nachhaltigkeit. Für uns ist der Umgang mit Energie und Ressourcen natürlich auch ein Thema und da möchten wir Menschen darauf aufmerksam machen. Und in unserem Programmheft haben wir auch immer wieder Vorträge zu diesen Themen, wie Herr Ries schon sagte, also fairer Handel und andere Dinge. Und da geht es eben auch um diese Handysammelbox. Da hatten wir im letzten Semester einen Vortrag dazu. Und in diesem ist, glaube ich, auch noch was angedacht. Das müsste ich jetzt aber nachgucken. Ich muss gestehen, ich weiß nicht immer alle 1000 Kurse auswendig.
Wie viele sind's?
Sie haben 2000 Veranstaltungen, habe ich gelesen, ne? Oder? 2000 stand auf Ihrer Homepage? Oder?
Ja, wir haben im Jahr circa 2000 Veranstaltungen, manchmal sogar mehr, wenn wir sehen, es gibt irgendwo lange Wartelisten oder es gibt aktuelle Themen, die nachträglich reinkommen, dann machen wir dazu natürlich auch was. Also das ist so ein Schnitt. Im Jahr sind es 2000 Veranstaltungen, aber da kommen immer noch welche dazu. Das variiert immer. Mal so. Und wir sehen, am Ende vom Jahr müssen wir einen Verwendungsnachweis und Statistik machen. Die aktuellen Zahlen für 2016, die sind jetzt gerade in der Mache. Und wenn ich jetzt in 2 Wochen gekommen wäre, hätte ich Ihnen die schon genau nennen können.
Und es ist dann gleichmäßig verteilt auf die Fachbereiche oder ist da auch noch mal manchmal Konkurrenzsituation?
Es gibt Fachbereiche, die sind unsere größten. In Tübingen, und das ist ein bisschen atypisch für eine Volkshochschule, ist der Gesundheitsbereich der größte. Da kann der Herr Kuhn noch was dazu sagen. Als zweitgrößter Fachbereich kommt der Bereich Sprachen. Wobei ich jetzt nach den aktuellen Zahlen mir nicht mehr sicher bin, die müsste ich abwarten, weil der Bereich als Deutsch als Fremdsprache sehr, sehr stark zugenommen hat. Und es kann gut sein, dass sich das dann verändert hat. So. Und dann kommt der Bereich Kulturkreativität und wie es dann weitergeht, da müsste ich jetzt gerade überlegen, wer als nächster Bereich, ich glaube, dann kommt EDV und Beruf, ja, genau. So. Und bei anderen Volkshochschulen ist der Sprachbereich der größte. Aber wie gesagt, das kann sich bei uns jetzt verändert haben, wenn die aktuellen Zahlen vorliegen, weil Deutsch als Fremdsprache sehr, sehr groß geworden ist. Ja. Da kann die Frau Ohr nachher sicher was dazu sagen.
Ich hab auf der Homepage gelesen, da haben Sie 160 Deutschkurse knapp, bieten Sie an, ne?
Das bin ich, die Frau Ohr, genau.
Ja,
also wir haben im letzten Jahr eben den Bereich der Integrationskurse verdoppelt und haben jetzt im Moment 19 Integrationskurse laufen. parallel und haben jeden Tag 400 Teilnehmern.
Was? Teilnehmer?
Ja, in Was? Unseren Deutschkursen.
Das ist ja wie eine Schule, also von der Größe her.
Ja.
Ich sehe die gar nicht, ich laufe da jeden Tag vorbei. Wahnsinn.
Die kommen früh morgens.
Ja, so.
Kommen Sie mal rein, die sind bei uns im Haus.
Ja. 400 Leute besuchen wir in jeden Tag Deutschkurse.
Ja.
Das ist ja der Hammer.
Ja. Genau. Und man muss eben bedenken, ein Integrationskurs ist 700 bzw. 900 Stunden lang. Das heißt, die Menschen sind auch ungefähr ein Jahr bei uns. Dann, genau.
Das stelle ich mir sehr schwierig vor, diese Kurse überhaupt zu koordinieren. Also ich meine, wie koordiniert man 160 Deutschkurse allein von den Stundenplänen her und dass die Leute dann auch aufeinanderfolgende Kurse besuchen können und so weiter?
Ja, also es sind wilde Zeiten bei uns. Wir haben auf jeden Fall genug zu tun und der Bereich hat ja auch sich verstärkt. Also ich bin neu dazugekommen seit einem Jahr und 3 Monaten ungefähr, um meine Kollegin, die den Job schon lange macht, zu unterstützen als Fachbereichsleiterin. Und wir haben auch ein Fachbereichssekretariat für uns, was natürlich wirklich notwendig und super toll ist. Und da haben wir auch noch Unterstützung bekommen, noch eine Kraft dazu bekommen. Und so stemmen wir das. Und wir werden natürlich auch von unseren Kollegen unterstützt. Ja.
Ist ja auch eine ganz neue Gruppe oder eine große Gruppe von neuer Teilnehmender, die noch nicht zu tun hatte mit der Volkshochschule. Was hat sich da von System auch vielleicht als funktionierend herausgestellt? Wie läuft das, der Umgang eben auch mit den Sprachkursteilnehmenden?
Ja, das ist natürlich, ich glaube schon, dass sich die Volkshochschule dadurch sehr verändert hat. Da ich jetzt noch nicht so lange dabei bin, weiß ich natürlich nicht, wie es vorher war. Vielleicht möchten Sie, Frau Weiser, was dazu sagen.
Ich kann dazu sagen, so neu ist die Gruppe nicht. Es sind natürlich wesentlich mehr Länder und durch die Welle der Menschen, die hierher flüchten, wird das einfach von der Zusammensetzung her anders. Anbieten tun wir Integrationskurse schon seit 10 Jahren und sogar schon 1997 kamen damals Menschen, die aus Russland zugewandert sind, ganz viele aus Kasachstan, das waren dann auch Deutschkurse, die gehalten wurden, aber das waren homogenere Gruppen. Die Herausforderung für die Kursleitenden ist es tatsächlich, dass es sehr heterogene Gruppen sind. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Nationen wir in den Deutschkursen haben.
Ich glaube, mehr als 50 Nationen sind es auf jeden Fall, genau weiß ich es auch nicht, aber es sind fast alle, ganz viele sind vertreten.
Ja.
Müsste man mal ausrechnen.
Und die Herausforderung für die Kursleitenden ist natürlich, die Leute kommen hierher und sprechen kein Wort Deutsch und haben keine gemeinsame Sprache. Aber da weiß die Frau Ohr auch besser Bescheid als
ich. Genau. Wie funktioniert das dann überhaupt? Also wie verständigt man sich am Anfang, wenn ihr noch gar kein Deutsch könne und die Kursleiter können ja schlecht alle 50 Sprachen?
Ja, am Anfang ist es natürlich schwierig. Also allein schon, also für uns auch in der Beratung, wenn Teilnehmer zu uns kommen, die noch kein Deutsch sprechen, dann dauert es natürlich immer mal ein bisschen länger. Wir haben da schon so verschiedene Methoden. Also wir benutzen viel Google Translate. Viele kommen auch schon mit einem Onkel oder mit einem Freund, der schon ein bisschen Deutsch gelernt hat. Manchmal ist es auch so, dass wir in einen höheren Kurs reingehen und jemanden bitten, uns kurz zu helfen. Die freuen sich dann auch immer total, dass sie da schon helfen können und jetzt schon übersetzen können. Und natürlich ist es für die Lehrkräfte eine wahnsinnige Herausforderung, aber da gibt's, die sind ja super erfahren und total super fähig und schaffen das eben, sich doch zu verständigen. Am Anfang natürlich mit Hand und Fuß. Da gibt es verschiedene Methoden, um sich auszudrücken. Und am Anfang geht es natürlich erstmal darum, dass man auch ganz viel mit Bildern arbeitet.
So geht's. Die Inhalte, sind die Dozenten dann da frei? Oder wie, so ein Integrationskurs hat dann auch gewisse vorgegebene Abläufe?
Genau, ja. Das Curriculum ist ja vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vorgegeben, die ja diese Kurse auch fördern und finanzieren. Es wird natürlich mit Lehrwerken gearbeitet, die eben vom Bundesamt zugelassen wurden für diese Kurse. Und dann arbeitet man in 100 Stunden, schafft man eine halbe Niveaustufe, also zum Beispiel A1.1. Und da gibt es dann das Lehrwerk dazu und das Curriculum ist fest, was da gelernt werden muss und was das Lernziel ist.
Etappenziele und am Ende eine Prüfung auch.
Genau, oder? Also das sind eben die Vorgaben vom gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Der umfasst die Stufen A1 bis C2. das ist sozusagen muttersprachliches Niveau. Und für jede Stufe gibt es ganz genaue Vorgaben für die vier Fertigkeiten: Lesen, Hören, Sprechen, Schreiben. Was muss man können, wenn man zum Beispiel A1 abgeschlossen hat?
Finden Sie, das ist gut gelöst so?
Das ist super wichtig. Also ohne das geht es nicht. Es muss klar sein, was erreicht werden muss. Das brauchen die Lehrkräfte. Und man muss einfach wissen, was das Ziel ist. Das ist für Lehrkräfte, für Teilnehmer wichtig. Und es wird ja auch abgeprüft. Man muss ja auch nachweisen, dass man diese Stufe erreicht hat. Und deswegen wird das in den Prüfungen dann genauso auch abgeprüft. Und das muss ja transparent sein.
Und wird es auch der heterogenen Teilnehmerinnenstruktur gerecht?
Je höher das Niveau, desto mehr Probleme treten da auf. Also ich höre es jetzt in letzter Zeit immer mal öfter, zum Beispiel auf dem Niveau B2, da geht es ja schon, also ein höheres Niveau, da geht es schon sehr tiefer in Inhalte rein, und da ist es oft schwierig, dass die Teilnehmer mit den Themen einfach nichts anfangen können.
Was sind das dann für Themen?
Also das sind jetzt zum Beispiel solche Themen wie Mülltrennung oder so, das müssen sie erstmal lernen. Oder solche Sachen wie eine Kreuzfahrtreise. Ja, oder überhaupt.
Aber das
Reisen.
Sind ja dann auch echt weltfremde Themen für die. Kann man da nicht überhaupt Themen, sag ich mal, suchen, die auch für die ein bisschen realistischer sind?
Genau,
also mein Kreuzfahrt ist jetzt wirklich.
Das kommt natürlich manchmal vor, wenn man. Zum Beispiel, wenn die eine Prüfung machen müssen, diese offiziellen Prüfungen werden ja nicht von uns gemacht, sondern die sind zum Beispiel vom Goethe-Institut erstellt. Und da passiert es halt einfach mal noch, dass das jetzt ein Thema drankommt, was mit der Lebenswelt der Teilnehmenden nicht so viel zu tun hat. Und die Lehrkräfte müssen dann versuchen, damit umzugehen. Aber natürlich ändert sich das jetzt auch. Da wird auch umgestellt, und wir melden sowas dann auch zurück, so als Feedback. Und ich glaube, da wird sich auch oft, also wird sich auch was tun, dass die Themen ein bisschen überarbeitet werden.
Ich glaube, da ist auch noch wichtig zu sagen, dass nicht nur Menschen, die geflüchtet sind, in den Integrationskursen sind. Vor einigen Jahren, als die Arbeitslosigkeit in Griechenland und in Spanien sehr hoch war, ist ja zum Teil immer noch so, hatten wir viele Menschen, die sehr gut ausgebildet aus Spanien gekommen sind, viele Ingenieure zum Beispiel, die sehr wohl mit dieser Lebenswelt etwas anfangen konnten. Und ich glaube, es ist immer ein Prozess, diese Lehrpläne auch anzupassen an aktuelle politische Situationen. Das hat Frau Ohr ja sehr schön geschildert.
Ja. Und wie schätzen Sie denn die Menschen am Anfang ein? Also wie gut die Deutsch können? Gibt es da auch so einen kleinen Test? Oder wie?
Ja, also wir haben kostenlosen Einstufungstest und Sprachberatung zweimal pro Woche. Das sind feste Termine. Und wir müssen auch, also jeder Integrationskursteilnehmer muss an einem Test teilgenommen haben. Und auch an unseren höheren Niveaustufen führen wir auch Einstufungstests durch. Und das sind auch standardisierte Tests vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Und die bekommen die Kurse ja nicht immer bezahlt, ne? Das ist ja abhängig von ihrem Status hier.
Ja, also es gibt verschiedene Zugangsbedingungen, Zulassungsvoraussetzungen für den Integrationskurs. Also verpflichtet wird im Prinzip jeder neu zuwandernde Ausländer mit einem dauerhaften Aufenthalt. Ja, das sind zum Beispiel anerkannte Flüchtlinge. Dann gibt es aber auch eine Gruppe, die erst auf Antrag berechtigt ist zum Integrationskurs. Das sind zum Beispiel Asylbewerber aus Somalia, Syrien, Iran, Irak und Eritrea. Und natürlich gibt es ja auch Teilnehmer, die erstmal keinen Zugang zum Integrationskurs haben, weil sie zum Beispiel aus Afghanistan kommen oder aus den Balkanstaaten. Aber für diese Teilnehmer bieten wir auch kostenlose Kurse an. Die sind vom Landkreis Tübingen unterstützt. Und ja, die müssen wir nicht wegschicken. Wir haben auch für diese Menschen Kurse. Und bei manchen ist es dann so, dass sie über Zeit dann doch in den Integrationskurs kommen, also dass sie diese Kurse als Überbrückung nutzen.
Also das bedeutet, eigentlich muss keiner dafür dringend zahlen, der es eben nicht zahlen kann.
Ja, das ist richtig.
Ah, gut zu wissen, weil ich kürzlich jemanden aus Ghana kennengelernt habe, der meinte eben, er darf sozusagen keinen Sprachkurs jetzt da besuchen oder müsste es selber zahlen.
Genau. Also es gibt in Tübingen mehrere Stellen, wo man wirklich kostenlose Kurse besuchen kann. Die sind vom Landkreis gefördert, und da bitte ich einfach darum, uns wirklich anzusprechen. Es muss keiner auf einen Kurs warten oder ohne Kurs dastehen. Es gibt wirklich Kurse, und es gibt auch noch Plätze.
Ah, das ist aber echt gut zu wissen.
Okay.
Wenn jetzt die Geflüchteten vor allem als Sprachkursteilnehmende sind, gibt es da aber auch anderes Angebot oder nutzen die noch die Volkshochschule auf eine andere Art und Weise? Da gibt es das Projekt Vollklang, glaube ich, ne, wo auch Geflüchtete noch dabei sind. Inwiefern spiegelt sich ja diese neue Teilnehmergruppe auch in der Volkshochschule jetzt wieder?
Ich kann vielleicht ein paar Worte dazu sagen, weil die Kollegin vom Vollklang leider nicht da ist. Wir machen an der Volkshochschule immer wieder auch Projekte. Vollklang ist ja ein ganz fantastisches Projekt, was ein interkulturelles ist und auch in dem Bereich kulturelle Bildung mitfällt und was dazu dienen soll, Menschen, die hier in unseren Kulturkreis kommen und hier erstmal sind, mit unserer Kultur, aber auch mit anderen Kulturen bekannt zu machen. Und es ist ein Projekt, was eine Struktur hat, die auch nicht unbedingt erfordert, in die Volkshochschule zu kommen. Denn Menschen müssen ja auch erstmal auf die VHS aufmerksam werden. Und sowas wie Vollklang erfüllt in idealer Weise einen Ansatz, wo man sagt, man bricht eine KOM-Struktur auf und man geht in die Gruppen rein und Vollklang tritt ja auf, geht in Stadtteiltreffs, ist in der Südstadt und das spricht sich auch rum. Sehr viel Mundpropaganda ist da wichtig und die Frau Döner macht das mit so viel Herzblut und so viel Engagement. Projektleitung bei uns ist die Frau Christel, die heute leider nicht dabei sein kann, aber die Frau Döner als musikalische Leiterin ist natürlich, ich sag mal, das Herz des Ganzen. Und wer das einmal erlebt und gesehen hat, auch wie sie mit den vielen Menschen umgeht, die aus aller Herren Länder kommen und zum Teil auch gar keine Noten können, das erinnert mich manchmal so ein bisschen an die Deutschkurse, wenn die Leute kommen und können noch keine Sprache, Bilder, Musik und solche Dinge, die verbinden Menschen miteinander, genau wie Essen und Kochen. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte. Wir kooperieren mit vielen Einrichtungen, wo wir auch versuchen, Menschen, die hierher kommen, ob sie jetzt geflüchtet sind oder hier zuwandern aus anderen Gründen oder ob sie an der Uni als Gastwissenschaftler sind und da mitarbeitende Ehefrauen vielleicht, das sind ja alles Menschen, die in unserer Gesellschaft leben und hier zu Hause sind, da versuchen wir etwas in Gang zu bringen, wo die unsere Gesellschaft auch kennenlernen. Unsere Idee ist natürlich auch, die Menschen, die bei uns Deutsch lernen, als Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewinnen, weil das sind Tübingerinnen und Tübinger nachher im Idealfall oder leben irgendwo im Umfeld. Und da wollen wir dann unser Programmheft vorstellen. Wir machen natürlich bei uns auch Bildungsberatungen und beraten weiter. Und wir versuchen, die Leute abzuholen. Wir haben im Haus die Migrationsberatung. Und wir haben jetzt ein neues Projekt, das sind die Tübinger Türen. Und da würde ich nochmal an den Herrn Ries weitergeben.
Ja, vielleicht kann ich dazu ganz kurz was sagen. Also die Tübinger Türen ist von der Stadt gefördert für die nächsten 3 Jahre. Das ist ein Projekt zur beruflichen Integration von Flüchtlingen. Und zwar geht es da nicht direkt um eine direkte Beratung von Flüchtlingen, die wir im Haus machen, sondern wir bieten den anderen Trägern, die eine Flüchtlingsberatung machen, den nächsten Schritt. Also alles nach den Sprachkursen. Die wollen ja alle gerne in Jobs kommen. Und wie geht das jetzt? Wie schafft man da den Einstieg? Wie macht man seine Bewerbungsunterlagen fertig, wie schreibt man einen Lebenslauf, all sowas. Da gibt es ganz viele Stellen in Tübingen, die das schon machen und mit denen wir auch schon kooperieren und die Tübinger Türen bündeln jetzt dieses Angebot. Auf der Homepage tübingertüren.de, die es ab Mitte Februar geben wird und über einen Newsletter an die Träger selbst, bieten wir da ein gebündeltes Angebot, da können die Träger draufschauen in der Beratung mit dem Flüchtling, wo sie denn dort am besten in einen gewissen Berufszweig Zugang kriegen.
Öffnet neue Türen dann sozusagen.
Genau, das ist der Hintergrund. Ja.
Vollklang ist kulturkreativ, macht gesund. Welchen Bereich, wie machen wir weiter? Wir haben noch 2 Fachbereiche, die wir jetzt in der restlichen Sendezeit abdecken müssen. Da waren Zeichen, die ich aufgreife, Gesundheit und Psychologie. Der größte Bereich in Tübingen, ja?
Gesundheit, ja. Also die Psychologie definitiv nicht. Die ist noch so ein bisschen ein Stiefkind, wobei ich sie trotzdem, wir würden sie gerne ausbauen. Wir haben auch echt wirklich spannende Themen in der Psychologie vertreten. Wenn ich mal ein Beispiel nennen darf, haben wir zum Beispiel in diesem Semester einen Kurs Manipulation nicht mit mir. Da geht es dann ein bisschen darum, dass man sich nichts aufschwätzen lässt oder dass man sich nichts verkaufen lässt, was man auch nicht wirklich möchte. Also, dass man lernt, sich hinzustellen und zu sagen, nein, das ist nichts für mich, vielen Dank, aber ich habe da kein Interesse. das ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel der Kurse, die wir im kleineren Bereich der Psychologie geben. Und den anderen Bereich, den ich vertrete, ist der große Bereich der Gesundheit, der vorhin ja auch schon öfter genannt wurde. Ja, ich gebe jetzt gleich mal offen und unumwunden zu, dass hier auch schon Wundestellen angesprochen wurden und tatsächlich die Männer, die schon erwähnt wurden und auch die Flüchtlinge, die schon erwähnt wurden, bei uns oder bei mir in der Gesundheit leider sehr, sehr unterrepräsentiert sind. Sobald ich die Gründe gefunden habe und sie beheben kann, melde ich mich wieder. nein, wir arbeiten natürlich daran, auch für die Männer was zu machen. Wir haben im kommenden Semester oder im jetzigen Semester, jetzt an beginnenden Semester, einen Yogakurs für Männer, der dann hoffentlich auch funktioniert. Es ist nun mal so, dass die Männer, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich glaube, sie kümmern sich einfach nicht so sehr um ihre Gesundheit. Und dadurch sind sie dann auch nicht so bereit, von sich aus, die Frau Walser hat es gerade schon angesprochen, im Prinzip bieten wir wirklich viele gute Angebote an, die auch erschwinglich sind. Aber im Endeffekt ist es doch so, dass die Leute erstmal zu uns kommen müssen und eine Bereitschaft zeigen müssen, eine freiwillige Bereitschaft zeigen müssen, teilzunehmen. Das heißt, ich kann keinem Mann aufzwingen, komm zu uns, mach hier einen Yogakurs, sondern ich muss eben den Männern klar machen, dass es doch, wenn sie einen ganzen Tag hart arbeiten und womöglich nur auf ihrem Schreibtischstuhl sitzen, abends durchaus sinnvoll ist, einen Fitnesskurs zu besuchen oder auch einen Yoga, einen Qigong-Kurs, der ihnen dann guttun würde. Also es ist ja so, dass wir Sachen anbieten, wo wir überzeugt sind, dass sie gut sind, Gesundheit fördern für die Menschen. Ja. Gesundheit vielleicht nicht mal nur unbedingt im körperlichen Sinne, sondern aber auch also ganz generell im geistigen Sinne, aber auch im Sinne von, es ist gesund, wenn man abends mal was macht, was einem Spaß macht und man kriegt für eine Stunde lang die Birne so ein bisschen frei und der Alltag fällt ab und man konzentriert sich nur auf sein Nordic Walking oder auf seinen Prellball, das man jetzt gerade spielt. Ja.
Was ist das?
Prellball. Prellball ist eine alte Sportart, die leider in der Versenkung verschwindet momentan. Es ist eine Mannschaftssportart. Ich will jetzt die Prellballer nicht verprellen, aber es ist ein bisschen wie Volleyball über ein sehr niedriges Netz mit einem Ball, der aufspringen darf, um es mal ganz grob zu beschreiben.
Und das haben Sie wiederentdeckt jetzt?
Nein, das haben wir traditionell schon lang, das haben wir damals auch übernommen sogar. Der Kurs, den gab es für die Stadt, der wurde für die Stadt angeboten. Wir haben es übernommen und weitergeführt und er ist halt jetzt... Es gab viele Teilnehmer, die das sehr gerne gemacht haben, aber mit dem Kurs wurden die Teilnehmer auch immer älter und er ist am Zerfallen. Also wenn da jemand jetzt zuhört, der Prellball begeistert ist, wir haben eine Möglichkeit. Und also ich persönlich würde mich freuen, wenn auch so Exoten ein bisschen weiter existieren könnten. Sonst ist es natürlich so, dass wir das Programm, also ich freue mich eigentlich immer, wenn ich Dinge anbieten kann, die jetzt nicht so alltäglich sind. Natürlich bieten wir ein Riesenangebot an Yogakursen oder haben ein Riesenangebot an Yogakursen, sodass jeder da seine Lieblings-Yoga-Lehrerin finden kann oder auch Zeiten ist ja auch immer eine Frage, wann kann ich, wann habe ich überhaupt Zeit. Da haben wir ein sehr breites Angebot, aber ich freue mich dann immer, wenn wir doch auch Angebote haben, die vielleicht nicht so alltäglich sind, wenn ich mir nochmal einen nennen darf. Das ist Fit for Drums. Da steht man vor einer Trommel und macht ganz einfache Rhythmen, die man trommelt und bewegt sich dabei aber. Also es ist nicht nur die Handgelenke oder Unterarme, die man bewegt, sondern es ist der ganze Körper, der dann, wo die Fitness gefördert wird durch diesen Kurs. Und solche Exoten finde ich auch durchaus wichtig, weil so dann wir ein Angebot haben, wo jeder auch was finden kann. Und da, finde ich, ist vielleicht auch dann der Ansatz, wo wir vorhin angefangen haben mit den Männern oder vielleicht auch mit den Flüchtlingen, je breiter das Angebot ist, desto eher finden sich die Leute vielleicht auch, picken sich was raus, mit dem sie zufrieden sind oder wo sie dann glücklich werden damit.
Was ist der absolute Renner? Sind es die Yoga-Kurse?
Ja, tatsächlich. Ja. Also die Yoga-Kurse sind... die absolute Nummer eins. Da sind wir in Tübingen komischerweise gar nicht mal die einzigen, sondern es gibt auch in Tübingen sehr viele Yoga-Studios. Aber es ist vielleicht auch, weil wir es doch zu einem erschwinglichen Preis anbieten bei uns. Es gibt so viele Yoga-Kurse. Es gibt auch natürlich Unterschiede in den Yoga-Kursen. Ja, jede Kursleiterin hat da so ihr eigenes Handling, sage ich jetzt mal. Manche machen das kraftvoller und dynamischer, andere legen mehr Wert auf Entspannungsteile. Das ist auch gut, ne? Dann kann wirklich auch jeder sein Yoga finden, mit dem er zurechtkommt oder das ihm liegt. Es gibt auch andere Teile bei uns, die ähnlich sind. Also wir haben auch relativ viele Qigong-Kurse zum Beispiel. Die gehen im Prinzip in die gleiche Richtung, in diese Entspannungsrichtung.
Wie sind Sie denn?
Achso, ja, sorry. Ja. Entschuldigung. Ansonsten halt noch eben der Bereich der Fitness, wo wir dann zum Beispiel sehr viel Fitnessgymnastik mit Musik haben, wo dann zu Musik sich bewegt wird. Und das ist dann was, wo ich auch immer hoffe, dass vielleicht da auch mal jüngere, männliche und vielleicht auch geflüchtete Leute zu uns kommen. Und eben die Musik, die verbindet, das haben wir ja heute schon mal angesprochen, da muss man nicht mal viel Deutsch können, sondern da kann man einfach hingehen und mitmachen.
Wie sieht es mit den Räumlichkeiten aus da? Manche Sachen sind ja in Sporthallen, das ist ja ein rares Gut. Und im Loretto, ja,
was läuft da? Sprechen Sie tatsächlich ein heikles Thema an. Also wir haben das Glück, bei uns im Haus 4 Gesundheitsräume zur Verfügung zu haben. Die sind auch recht groß für eben die allermeisten Kurse. Es gibt aber durchaus ein paar wenige Kurse, wo man dann ein ganzes Hallenteil braucht. Und da werden wir Gott sei Dank aber auch von der Stadt und vom Land unterstützt und bekommen ein paar wenige Randzeiten. Das ist dann immer Verhandlungen oder man muss dann auch immer noch mal nachfragen, habt ihr da noch mal, könnten wir nicht, wird neu sortiert. Am allerschlimmsten ist die Situation tatsächlich bei den Schwimmbädern. Das ist wohl bekannt. Es werden immer mehr Schwimmbäder geschlossen. Es wird jetzt wohl auch noch ein berühmtes Bad in Tübingen renoviert. Und da kriegen wir natürlich dann immer größere Probleme, unsere Aqua- oder Schwimmkurse zu halten.
Fachbereich Kreativität und Kultur, Frau Bachmann.
Ja, Fachbereich Kreativität und Kultur, ganz wichtig. Ohne Kreativität geht gar nichts. Und das ist das Spannende und das Interessante an meinem Fachbereich, weil er ein Stück weit als Multiplikator wirkt. Ja? Ein Chirurg braucht eine Kreativität, weil er vielleicht vor einer ungewöhnlichen Situation steht, genauso wie eine Verkäuferin. Und wenn ich halt mal kreativ geworden bin und weiß, ich bin fähig, kreativ zu sein, was zu produzieren, von dem ich gar nicht wusste, dass ich das kann, zum Beispiel ein Kunstwerk, Malerei, Gedichte schreiben, egal was, dann kann ich das auch transportieren in ganz andere Geschichten, in meinen Beruf, in meinen privaten Alltag. Und das finde ich das Schöne und das Besondere an der Kreativität. Es hat erstmal gar nichts mit Beruf zu tun, aber letztendlich so ganz hintenrum merke ich dann, huch, das hat mir jetzt vielleicht sogar für diesen Bereich was gebracht. Und das finde ich sehr, sehr spannend und sehr schön.
Wie setzt sich Ihr Angebot da zusammen? Was gibt es da alles so, Kurse?
Ich habe den Bereich Kultur und Kreativität. Das heißt, einmal habe ich die Kultur, das, was uns ausmacht, das, wo wir herkommen. Das geht in Bereiche der Kunstgeschichte, das geht im Bereich der Musiktheorie. Und das sind sehr, sehr spannende Geschichten, wo ich manchmal richtig neidisch bin auf meine Teilnehmer, weil ich gern drin sitzen würde und denke, ja, aber ich muss es ja organisieren. Also dass zum Beispiel unser Notensystem, was mit den Sternen und mit den Planeten zu tun hat, das wusste ich einfach nicht. Und da haben wir ein ganz tolles Angebot, wo wir mit der Tübinger Musikschule kooperieren. Die Musikakademie, die jetzt wieder neu startet am 7. März, ist ein tolles Angebot, das aus einem Teil Musiktheorie besteht und dann aber auch aus einem instrumentalen Bereich. Das heißt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen können wählen zwischen Akkordeonunterricht und Gitarrenunterricht, haben aber auch gemeinsam Perkussionsunterricht, um einfach in diesen Rhythmus reinzukommen. Und am Ende vom Vormittag dann auch noch gemeinsames Singen, um selber zum Klangkörper zu werden. Das ist ein wirklich sehr besonderes Angebot, ein ganzer Vormittag. Und ich hatte gerade gestern einen Anruf von einer Frau, die sich interessiert für diesen Kurs und die gesagt hat, Ich bin jetzt 60, habe wirklich den Beruf hinter mir gelassen und die Musik kam immer zu kurz. Und ich freue mich so, dass sie jetzt dieses Angebot haben. Endlich kann ich mich mal um die Musik kümmern. Und das ist dann so die Bestätigung, dass diese Angebote einfach auch richtig sind und dass Kreativität oder sich anders auszudrücken, was ganz, ganz Wichtiges ist. Und ja, so splittet sich der Bereich auf in Musik, in Theater, in Literatur, in Malerei, in Tanz natürlich ein ganz großer Bereich. Also alles, was man sich so vorstellen kann.
Es ist echt schade, dass Sie diese Kurse gar nicht selber besuchen können. Können Sie denn manchmal was besuchen oder ist Ihr Job so zeitaufwendig, dass Sie das gar nicht genießen können?
Nein, also da muss ich sagen, ist die VHS auch großzügig natürlich. Oder ich muss ja auch meine Kurse angucken. Also ich muss ja manchmal einfach auch kontrollieren. Was heißt kontrollieren, finde ich jetzt nicht so ein gutes Wort. Aber wenn ich gut beraten will, dann muss ich auch wissen, um was geht es in meinen Kursen. Und dann bleibt es natürlich nicht aus, dass ich in manche Kurse auch reingucken muss oder darf. Aber das sind dann Stippvisiten. Also am liebsten würde ich natürlich fast alle Kurse selber besuchen, aber das kann ich natürlich nicht machen, das ist klar. Und manche Kurse, da muss ich auch zugeben, das kann ich nicht. Also zum Beispiel, ich habe einen Kurs, der ein großer Renner ist, wie Jodeln, wo ich denke, okay.
Ein großer Renner? Echt
ja,
jetzt?
Jodeln ist ein Riesenrenner, hat wirklich durchgeschlagen. Jodeln geht auch im Schwabenland.
Wirklich?
Und das ist auch sehr besonders, weil es natürlich, klar, Gesang macht ganz viel mit meiner Körpersprache, mit meiner Präsenz, da zu lernen, wie ist mein eigener Klangkörper. Und Jodeln bietet da eine ganz gute Gelegenheit, nochmal ganz anders mit seiner Stimme umzugehen.
Und ich habe jetzt direkt Lust zu jodeln.
Ja, also kommen Sie gerne. Da haben wir mehrere Workshop-Angebote, da können Sie gerne dabei sein. Und es ist auch ganz toll, die sind oft sonntags bei uns im Haus und wir haben ja ein wunderbares Gebäude. Und dann wird auch schon mal im Treppenhaus gejodelt.
Sonntags wird im Treppenhaus gejodelt.
Ja, wo dann einfach wirklich die ganze Volkshochschule genutzt wird, eben auch mit Treppenhäusern, mit Räumlichkeiten. Das macht großen Spaß, ja.
Wie viel können Sie sonst so in Ihrem Bereich auch eigene Neigungen mit einfließen lassen? Und wie sehr muss man nach den Geschmäckern und auch nach Trends gucken?
Beides. Also natürlich glaube ich, wenn ich selber von was begeistert bin, dann fällt es mir natürlich umso leichter, irgendwas zu planen oder irgendwas anzubieten. Aber ich muss natürlich auch auf Trends gucken, das ist ganz klar. Und da gibt es ja einfach auch jede Menge. Also Zumba zum Beispiel ist so ein Crossover. Crossover-Geschichten mit den Fachbereichen finde ich sehr wichtig und sehr gut. Gehört einerseits zum Tanz, andererseits zur Gesundheit. Und das ist ein Megatrend. Nach wie vor ist Zumba was total zieht, wo auch wirklich dann junge Leute kommen. Aber andere Sachen sind Sachen, die ich vielleicht aus einer eigenen Idee raus kreiert habe, wie zum Beispiel diesen Seinzinger Gebärdensprachchor. Das war einfach ein Impuls, der da war. Und wo ich einfach sehr, sehr dankbar bin, dass ich da auch Möglichkeiten habe, mich auszutoben, sage ich jetzt mal. Ein anderer Bereich ist...
Ein Gebärdensprachchor?
Ja, die Science Singers singen mit den Händen, ist ein Gebärdensprachchor, den wir gegründet haben und der einfach diesen Gedanken der Inklusion, was für die Volkshochschule natürlich ein enorm wichtiger Gedanke ist oder einfach auch zu unserem Leitbild gehört, auf ganz großartige Weise transportiert. Ja? Also Musik und Taubheit schließt sich nicht aus. Und das war so ein Impuls, einfach Schubladen nicht von vornherein zuzumachen, sondern zu sagen, wieso soll sich das ausschließen? Wieso soll einem Gehörlosen nicht auch Musik transportiert werden können? Und das funktioniert. Und das hat man bei den Auftritten der Science Singers gesehen.
Wow, das kannte ich bisher auch noch nicht. Aber das klingt auch interessant.
Wie funktioniert der Austausch zwischen den Fachbereichen? Habt ihr auch Teamsitzungen dann oder wie so, gerade wenn diese Crossover-Geschichten auch so hochgehalten werden?
Also wir haben Teamsitzungen im ganzen Team, wo auch der Verwaltungsapparat dazugehört, aber wir haben auch Fachbereichssitzungen. Und weil Sie vorher so dieses Thema Konkurrenz angesprochen haben, das ist mir ganz wichtig, da nochmal drauf zu kommen. Da gibt es keine Konkurrenz, sondern das ist einfach dieser Grundgedanke der Volkshochschule, dass wir uns auch gegenseitig tragen und dass ein Bereich, der vielleicht jetzt nicht so lukrativ ist, sage ich jetzt mal, dadurch gestärkt wird, dass wir eben momentan zum Beispiel Deutsch als Fremdsprache haben. Klar, das ist ein ganz anderer Träger oder die Gesundheit. Und das ist das Schöne an unserem Team, dass wir uns auch gegenseitig wirklich bestärken, auch mit Impulsen füttern können, sage ich jetzt mal. Und auch gerade in der EDV und in der Kreativität gibt es viele Geschichten, die Crossover sind. Also das Handy in der Kunst ist zum Beispiel ein Kurs, den ich anbiete, und der hängt natürlich auch eng wieder mit der EDV zusammen. Und das macht es für mich auch sehr spannend, da zu arbeiten, dass ich denke, ich muss jetzt nicht unbedingt die fitte, gesunde sein und kann trotzdem mit dem Gesundheitsbereich kooperieren, weil da gibt es einfach Überschneidungen, und das macht mir großen Spaß.
Ja, und ich glaube, da bin ich jetzt Frau Bachmann dankbar, dass sie das auch nochmal gesagt hat. Volkshochschule ist ja eigentlich auch kein Wirtschaftsunternehmen, sondern wir bekommen ja auch staatliche Förderung, wir bekommen Landeszuschüsse, wir bekommen einen Zuschuss von der Stadt, und diese Idee Bildung für alle zu erschwinglichen Preisen ist ganz wichtig. Das heißt, wir finden ein Kursangebot bei uns, was einfach erschwinglich ist. Wir haben aber auch höherpreisige Geschichten. Und da haben wir eben diese Querfinanzierung, die klassisch für Volkshochschulen ist. Und für uns ist ganz wichtig zu sagen, wir bieten auch Kurse für Menschen an, die nicht lesen und schreiben können, die nur einen symbolischen Beitrag zahlen. Und von den Menschen, die in der Regel bildungsbenachteiligter waren, können wir nicht verlangen, dass die für so einen Kurs den wahren Wert zahlen würden, sondern die möchten auch was beitragen, aber da kostet dann eine Unterrichtsstunde 1 Euro. Und dass wir da dann natürlich in anderen Bereichen mit vollen Kursen quersubventionieren, ist eine ganz wichtige Geschichte. Und die Volkshochschule ist ja auch ein Verein. Das heißt, dass wir so erfolgreich vor Ort sind, hat natürlich damit zu tun, dass die Fachbereichsleiter sehr genau die Trends im Blick haben, das Angebot machen nach Angebot und Nachfrage. Also wir evaluieren ja auch regelmäßig. Aber es bedeutet für uns auch, wir müssen einen großen Anteil immer noch selbst erwirtschaften. In Tübingen aktuell 74%. Damit sind wir leider auch in der Situation fast wie ein mittleres Unternehmen. Das ist einfach so. Trotzdem, wir sind ein Verein, man kann bei uns Mitglied werden. Also da wollte ich jetzt auch noch mal darauf hinweisen. Das ist etwas, was uns ideell trägt. Die Mitglieder haben bei uns jetzt keine Vorteile. Die können kostenlos in Vorträge, aber wir bieten sowieso viele kostenlose Vorträge an. Nur, wir brauchen natürlich auch diesen Verein, der die Idee der Volkshochschule mitträgt. Und deswegen zum 70. kann ich nur sagen, werden Sie Mitglied. Es lohnt sich. Es macht Freude, zu uns zu kommen, und Sie haben so ein tolles Angebot. Und zum 70. ist es auch so, jede 70. Anmeldung muss nur 70% der Kursgebühr bezahlen. Und wir haben auch eine nette Aktion, wo man eine Postkarte ausfüllen kann, warum man gerne zur Volkshochschule geht. Und da verlosen wir am 13.03. an unserem Geburtstag Kursgutscheine in Höhe von 70 Euro. Und das ist bei uns überall zu finden, auch im Internet. Und so machen wir zum 70. ein paar nette Aktionen. Und ja, man kann jede Woche auf der Homepage sehen, wie viele Leute eben 70. Anmeldung gewonnen haben. Und am Anfang waren es ganz viele, weil sehr viele Anmeldungen kommen. Ja, aber das ist wichtig, Bildung für alle und diese starke Vernetzung, auch in die Stadt hinein.
Gibt es sonst noch ein paar Sachen als Jubiläumsprogramm?
Wir machen am 19., das ist nicht öffentlich, aber das ist für alle unsere Kursleiterinnen und Kursleiter vor Semesterbeginn ein besonderes Frühstück. Denn die sind ja die tragende Säule der Volkshochschule mit. Dann wird es natürlich einen öffentlichen Festakt geben. Wir planen einen nicht öffentlichen Festakt, weil wir einfach zu viele Menschen sonst einladen müssten. Aber wir machen viele verschiedene Aktionen in der Stadt mit Glücksrädern. Wir überlegen uns auch ständig nette Dinge, wo wir sagen, unseren treuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern möchten wir auch etwas bieten. Und ich glaube, das tun wir auch.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Nochmal herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten 70 Jahre Volkshochschule Tübingen.
Dankeschön. Dankeschön.